Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema heute Abend ist das Thema von Stress. Und ich hoffe, dass ich Sie dabei nicht zu sehr stresse. Aber es ist eine sichere Methode, den Schlaf zu verhüten, wenn man die Leute tüchtig stresst. Und wenn ich sehe, dass die Augen anfangen zu flimmern, dann werde ich anspruchsvoller werden, damit sie wieder zurückfinden. Nun, gestern Abend hatten wir sehr viel Gedränge hier im Zimmer, im Saal, und ich hatte ein Thema, das ich durchnehmen wollte, nämlich das Thema, wie es kommt, dass so viele junge Menschen, die spritzen, dass sie tot aufgefunden werden, mit der Spritze noch in der Vene. Also die sind vom Tod überrascht. Die meisten von diesen jungen Männern, die das tun, sind vollkommen unvorbereitet. Die haben Angst vor dem Tod. Aber wenn ich auf die Details eingehe und wie man das auch verhüten kann, dann habe ich festgestellt, dass nicht nur das liebe, schwächere Geschlecht umfällt, sondern das starke Geschlecht noch dazu. Und gestern Abend hätte ich das getan bei so einem Gedränge, dann hätten wir die Feuerwehr holen müssen und das wäre etwas stressvoll gewesen. Und deshalb habe ich dieses Thema ausgelassen. Aber einige haben mich angesprochen und gefragt, warum ich nicht gesagt hätte, warum die Leute mit der Nadel in die Vene tot aufgefunden werden. Nun, heute Abend habe ich nicht Zeit, jetzt im Hauptvortrag das zu tun. Aber weil einige gefragt haben, will ich nachher in Zimmer Nummer 67 einen kleinen Nachvortrag für die Leute, die gute Nerven haben, halten, damit jeder, der spritzt, weiß, was er tut und wie er überrascht werden kann von einem irreversiblen Tod. Die Polizei interessiert sich auch stark dafür. Wer also 10 Minuten, nachdem ich hier fertig bin mit Stress, Lust hätte, rüberzukommen ins andere Zimmer, da werde ich mit Kurven und mit Sachen Ihnen zeigen, wie das ist und was junge Leute wissen sollten, ehe sie das tun. Und dass die Eltern hier ihren Leuten, ihren Familien, die da spritzen, es denen auch sagen können. Es hat eine ganz heilsame Wirkung. Und nur deshalb tue ich es. Es ist sehr heilsam, aber nicht sehr schön. Das wäre für nachher so eine kleine Nachversammlung, wenn meine Stimme durchhält. Heute Abend ist das Thema von Stress. Und da möchte ich Ihnen 2 Verse vorlesen, als Basis vom Stress heute Abend. Und Sie werden erst nachher erfahren, wo ich es getan habe. Wenn Sie aufpassen. Alles hat Gott gar schön gemacht zu seiner Zeit. Also am Anfang war alles gar schön. Heute ist es nicht mehr der Fall. Es gibt noch Schönes da, aber es gibt auch sehr Unschönes. Aber ursprünglich war es nicht so. Alles hat Gott gar schön gemacht zu seiner Zeit. Und jetzt kommt etwas, was noch schöner ist als das Schöne. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gegeben. Wir haben eine unsagbare Sehnsucht nach dem ewigen Glück. Deshalb ist der Mensch ein Jäger nach Vergnügen geworden, weil er Vergnügen verwechselt mit ewigem Paradies. Und das hat Gott gemacht. Das ist das Erste, was ich Ihnen vorlesen wollte. Und das Zweite ist in Römer, das war Prediger 3,11. Jetzt kommt Römer 8,18. Da sagt Paulus, ich halte dafür, dass die Leiden, die Stresse, wenn Sie wollen, der jetzigen Zeit nichts verglichen sind oder im Vergleich zu der Herrlichkeit sind, die an uns geoffenbart werden sollen. Ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an den anderen geoffenbart werden sollen. Habe ich das richtig gelesen? So, vielen Dank. Sie haben geschlafen, nicht, wie ich dachte. Ich dachte, ich hätte sie reingelegt, aber ich habe es nicht getan. Die an uns, das heißt an Ihnen und mir, wissen Sie, wir sind bestimmt für Herrlichkeit. Das hilft uns durch die Leiden. Das sage ich Ihnen. Wenn ich weiß, dass nachher, wenn das Bohren zu Ende ist, der Eiter rauskommt und ich entlastet bin von diesem Zahn, dann kann ich sehr viel Bohren durchhalten. Aber wenn ich meine, dass er nur eine Bohrmaschine ausprobiert an meinen Zähnen, nur zu sehen, ob es funktioniert oder ob seine Hand noch gut ist, dann kann ich sehr wenig Leiden aushalten. Aber wenn ich weiß, dass der Zweck gut ist, dann kann ich allerlei gestresst werden. Und so ist es mit den Stressen dieses Lebens. Wenn Sie wissen, wozu Sie gut sind, dann können Sie viel mehr aushalten. Wir beten zusammen. Herr Jesus, gib uns ruhige, stille Herzen. Nimm alle Unruhe des Tages von uns weg, auch von mir. Und gib mir weise Worte, die mir helfen und dir helfen und uns allen helfen miteinander, dass wir uns verstehen. Und durch diese Zeit hindurchgehen können, denn wir sehen das Ziel. Und das ist Herrlichkeit an uns allen. Das ist dein Ziel. Und dafür danken wir dir. Amen. Nun, meine lieben Freunde, das Thema ist Stress. Und wenn ich einen Vortrag halte, dann bin ich vorsichtig. Ich gucke mal nach, was die Lexika sagen. Falls jemand kommt und sagt, aber dort und dort, Herr Professor, heißt es so. Und ich habe nachgeguckt, wie es heißt in Stress, in Dorland's Medical Dictionary und auch in Stedman's Medical Dictionary, für die, die sie kennen. Und ich frage, wenn sie abends nicht schlafen können, in dem Bett da liegen und nicht abschalten können, dann holen sie so ein Diktionär und lesen es durch, nicht wahr? Dass sie wenigstens den Schlaf finden. Oder Sie nehmen ein Textbuch, Goodman und Gilman, der Pharmakologie, und lesen Sie das. Und das ist garantiert innerhalb von 5 Minuten, den hartnäckigsten Nichtschläfer einzuschläfern. Nun, was sagt es? Dorland's Medical Dictionary. Sie können es auch nachgucken in Goodman und Gilman, wenn Sie wollen. Da heißt es, gibt nicht viel Inspiration. Da heißt es, Stress ist gleich Pressure. Es ist ein englisches Diktionär, nicht wahr? Pressure. Und Pressure heißt einfach Druck. Nun, ihr lieben Leute, mit Ihnen kann ich eine Stunde nicht reden über das eine Wort Druck. Da muss ich selber ein bisschen nachdenken, nicht wahr? Also aus dem Diktionär kommt es nicht. Es gibt 3 Arten von Stress. Und wählen Sie den Stress aus, den Sie haben wollen. Und dann besprechen wir das nachher. Der erste Stress ist der Stress vom Körper. Sie haben es gesehen in der Olympiade, nicht wahr? Wie sie sich stressen körperlich. Sehr gesund, solange man es nicht übertreibt. Körperliche Arbeit, sehr gesund. Gartenarbeit, noch besser. Skifahren, sehr gut. Olympiaden und Schwimmen stresst den Körper, dass Sauerstoff reinkommt und das Herz pumpt und die Arterien und die Venen ein bisschen ausgefegt werden. Sehr gesund. Aber über diese Art, den ich gucke Sie an, ich weiß nicht, ob Sie sehr geplagt werden von dieser Art von harter Arbeit. Ich weiß es nicht. Ich überlasse Ihnen das, aber ich habe nicht die Absicht, das zu tun. Die zweite Art von Stress, dies könnte auch stimmen bei Ihnen, ist der Stress von Krankheit. Wenn Sie Grippe gehabt haben, dann fühlen Sie sich wie einen nassen Lappen, nicht wahr? 6 Wochen später. Das stresst den Körper auch. Wenn Sie Grippe gehabt haben, wenn Sie Fieber gehabt haben, wenn Sie Diabetes haben, wenn Sie Diabetes, Zuckerkrankheit gehabt haben oder haben, dann müssen Sie sehr vorsichtig sein mit Stress. Sehr vorsichtig. Wenn Sie Vollnarkosen, Generalanästhesie gehabt haben, das stresst sehr. Chirurgische Operationen, chirurgische Eingriffe können einen sehr stressen. Da muss man vorsichtig sein, eine Zeit lang nachher, bis man es überwunden hat. Nun, die dritte Art von Stress ist wichtiger. Und ich gucke Sie an, und hier habe ich einige Kunden unter Ihnen. Man sieht es hier an den Linien so und an den Linien so. Besonders wenn man 20, 30 Jahre alt oder älter ist. Und da habe ich meine Kunden, vermute ich, unter Ihnen. Das ist psychischer Stress, Probleme, Sorgen. Darf ich es jetzt sagen? Sind Sie mit mir? Einsamkeit stresst einen Menschen sehr. Die Hauptnot unter den Studenten in Europa ist Kontaktlosigkeit. Einsamkeit stresst einen sehr. Es sind allerlei Erscheinungen, die auftreten als Resultat von Sorgen, von psychischen Problemen, von Mangel an Gemeinschaft, von Einsamkeit. Mancherlei körperliche Sorgen treten von da auf. Die meisten, viele Leute, die zum Arzt laufen, ungefähr 60%, haben Probleme dieser Art. Die sind Probleme, die von Stress kommen. Zum Beispiel sehr viele Leute, die Magengeschwüre haben, Verdauungsschwierigkeiten. Oh, sie essen ein bisschen Sahne und Erdbeeren, nicht wahr, so gut. Und dann fängt an, nicht wahr? Hier wird es wie ein Feuerball. Woher kommt das? Sie laufen zum Arzt, wenn ein verständiger Arzt ist, der sagt, ja, ja. Sorgentanten oder Sorgenonkel, Onkel dieser Art sind meine besten Kunden. Denn Sorgen hier oben, die nicht gelöst sind, machen Sorgen ein bisschen tiefer im Magen. Stimmt oder stimmt's nicht? Magengeschwüre sind gekoppelt mit Problemen dieser Art. Und gekoppelt mit dieser Art von Stress kommt der Stress von Menschen, besonders von einem bestimmten Geschlecht, das nicht genannt werden soll, die eine schlanke Linie bewahren wollen und die eben Appetitdämpfer einnehmen. Denn Appetitdämpfer sind sehr verwandt mit dem Stresshormon Adrenalin. Und Adrenalin löst Magengeschwüren auf, und so können diese Substanzen, die den Appetit dämpfen, das Gleiche tun. Nun, ich will nicht theoretisieren. Gestern Abend haben Sie genug von der Theorie von Drogen gehabt. Ich nehme einen Fall, ein Beispiel. Es kommt um 4 Uhr nachmittags ein junger Bub ins Zimmer nach Haus, und er heißt Johannes. Er ist ungefähr 10 Jahre alt. Und er kommt pfeifend fröhlich ins Haus und fängt an zu spielen. Und hat eine gute Mutter. Die Mutter sagt, Johannes, hier du spielst zuerst die Hausaufgaben. Bisschen ein Problem, aber er hat gelernt, dass seine Mutter firm ist, also fest ist, aber doch zur gleichen Zeit seine Mutter ist. Und er hört auf zu spielen und geht in seine Ecke an einen kleinen Tisch und holt seine Schulranze raus und fängt an mit Mathe. Und er holt das Buch hervor, die Aufgaben, setzt sich in seine Ecke, und es wird wie hier, immer stiller, immer stiller. Nach einer Zeit ist es so merkwürdig still, da guckt die Mutter rüber zu Johannes, und da sitzt er vor dem Buch, und statt dass Intelligenz aus seinen Augen rausguckt, gucken die Tränen raus. Und er ist ein weicher Bub, ein lieber Bub. Und da laufen die Tränlein, die Backen runter. Und da sieht man die schwarzen Rinnen, die die Tränlein machen. Nun, sie guckt rüber zu ihm, sagt Johannes, was fehlt dir denn? Und das ist ihm zu viel. Er steht auf. Mit dem Matheheft in der Hand und schmeißt das Heft in die Ecke und sagt, es ist alles Plunder und Kram, dummes Zeug, ich verstehe es nicht, das Buch ist verrückt, ich werde nicht fertig damit, und fängt an laut zu heulen. Nun, warum? Ich meine, das ist doch Stress, nicht wahr? Sind Sie mit mir? Das ist doch Stress. Wenn er so gestresst ist, da fängt das rote Licht an, sinnbildlich gesehen, zu blinken, der Computer kann die Probleme, die reingehen durch die Augen, nicht lösen. Und er probiert und probiert, bis das ganze Ding neigt sich zu überheizen, hier oben, und er löst sich in Tränen auf. Und das ist psychischer Stress. Wir sind gebaut für Stress, denn wir haben ein ganzes System im Körper, das davon abhängig ist, durch das Stresshormon ausgelöst zu werden, Adrenalin. Und wenn der Computer anfängt, rot zu blinken, schickt der Computer eine Botschaft runter zu der Nebenniere, und da schießt die Nebenniere Adrenalin raus, und die Kapillaren in seinen Arterien, die werden kleiner gemacht. Und seine Backen werden blass am Anfang. Und die Tränlein fangen an zu fallen. Und er ist in Stress. Nun, was soll man da machen? Wenn man hingeht, ihn tröstet, hilft das nicht sehr viel. Er wird ärgerlich. Stimmt oder stimmt's nicht? Ja, also Mutter, das hat er mir nicht gesagt. Gut, sagt die Mutter, wir werden jetzt nicht böse werden miteinander. Sie setzt sich zu ihm und sie hilft ihm, das Problem lösen. Sie sagt aber, Johannes, so ist das gemeint und das tust du und dann geht die Aufgabe auf. Und was das geschehen ist, wenn das geschieht und er plötzlich sagt, aha, die Aha-Reaktion, wenn er das sagt, was fängt an mit seinen Augen? Die fangen wieder an zu leuchten und ganz schwach zuerst durch die Tränen leuchtet das Lächeln durch. Und als er dann sich ein bisschen erholt hat, ist er da also Johannes wieder. Was hat's gemacht? Das Erste, was gemacht hat, ist, dass er ein Problem hatte, das er nicht lösen konnte. Und das ist der Anfang vom psychischen Stress. Wenn Ihr Mann, liebe Frau, Sie nicht lieb hat, und wenn die Kinder los wollen von den Eltern, und wenn der Mann merkt, dass seine Frau in ihm enttäuscht ist, versuchen Sie, dieses Problem zu lösen. Und wenn dieses Problem nicht gelöst werden kann, und es ist doch sehr wichtig, dass man Familien hat, die eine Oase sind in dieser armen Welt. Und wenn die Oase versiegt in der Familie, dann versiegt tatsächlich die Oase im Staat. Und da geht die Gesellschaft kaputt. Gucken Sie sich, wie die Leute hier in der Stadt Zürich sich auslassen beim Autofahren. Ich habe es wieder erlebt heute Abend. Oh, ich frage mich, ist die Frau bissig gewesen oder ist der Mann, der bissig gewesen ist? Und wenn Sie dann Probleme haben, die Sie nicht lösen können, lassen Sie es an anderen raus. Und so ist Stress eine ansteckende Krankheit. Wenn Sie gestresst sind oder ich gestresst bin, werde ich, man sagt im Englischen, catty, also ich beiße und greife andere an, weil ich selbst Probleme habe, die ich nicht lösen kann. Und das ist die Art und Weise vom psychischen Stress. Probleme, die den Computer rot aufblinken lassen. Nun, was ist die Antwort? Es gibt Probleme, die weder ich noch Sie lösen können. Ich weiß es nicht, warum Gott die Welt so gebaut hat, dass sie so voller Grausamkeiten ist. Denn er hat es vorausgesehen. Ich weiß, dass er die Welt bauen musste, dass sie frei ist. Das verstehe ich. Denn wenn man nicht frei ist, kann man nicht lieben. Ich kann nicht auf Befehl lieben. Lieben ist eine Sache, die ich wähle. Ich will leben. Aber warum Gott das vorausgesehen hat, und doch trotzdem gebaut hat und nicht verzichtet hat auf den Bau einer solchen Welt, Wissen Sie, ich bin jetzt alt. Das ist mir unergründlich. Aber ich will wissen, denn ich freue mich, sein erwähnt. Wenn der Stress mich nicht übermannt, verstehen Sie mich? So ist das. Was muss man tun dann, wenn man Probleme hat? Wenn man entdeckt, dass man Lungenkrebs hat? Der Arzt, armer Arzt, was soll er seinem Patienten sagen? Ich muss Ihnen leider eine Lunge wegnehmen und vielleicht ist die andere Lunge auch infiziert. Ich muss Ihnen dann zwei Lungen wegnehmen. Was würde man dann sagen? Das wäre doch fürchterlich. Und doch der Arzt, der will ehrlich sein. Er ist gestresst, wie er versucht. Mein Sohn ist in der Onkologie. Krebs. Er sei ja Daddy. Was soll man sagen? Die liegen um mich herum. Was kann man machen? Wenn man ständig gestresst wird, wird der Magen krank. Oder was anderes wird krank. Und Sie können sich des Lebens nicht freuen, wenn Sie ständig das rote Licht aufblinken lassen, da oben. Kann man nicht. Wissen Sie, was die einzige Lösung ist, meine lieben Elite von Zürich? Es gibt nur eine Lösung, und das ist die Lösung von Johannes' Mutter. Johannes hat das Glück gehabt, eine Mutter zu haben, der er alle seine Probleme übergeben durfte. Mutter, guck mal, die Aufgabe ist so, und ich verstehe sie nicht. Ja, nun, Johannes, lasst uns das Problem besprechen, und ich helfe dir, das Problem lösen. Und so zusammen lösen Sie das Problem. Wissen Sie, was die Heilige Schrift sagt über Stress? Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch, genau wie Johannes Mutter. Wenn Sie das nicht haben, sind Sie ein armer Mensch. Ich möchte Ihnen helfen, das zu bekommen, denn das ist die größte Erlösung, die es gibt. Denn glauben Sie mir, lieben Leute, ich habe Probleme. Ich bin durch die Welt gegangen. Und jeden Tag kommen die Leute und bürden mir ein paar andere Probleme noch dazu. Und sie meinen, dass ich nicht genug habe. Nicht wahr, weil ich eben einigermaßen für einen alten Mann, einigermaßen nur so wenige Falten habe da oben, nicht wahr, Runzeln. Aber ich habe entdeckt, dass Jesus der Mensch war wie ich, der versucht wurde in allen Dingen wie ich. Was hat er getan? Versucht in allen Dingen wie ich, doch nicht nachgab. Löst mir meine Probleme und ist mein Heiland. Versucht wie ich, doch ohne Sünde. Und wenn ich das habe, und ich würde nicht wagen, vor Ihnen, liebe Zürcher, zu stehen heute Abend, wenn ich nicht sagen könnte, dass es einen Erlöser im Stress gibt. Wenn Sie nicht gestresst sind, dann sind Sie nicht krank und Sie brauchen diesen Arzt nicht. Wenn Sie so glücklich sind, dass alle Probleme gelöst sind, dann sage ich, sie schlafen in Wirklichkeit. Und da hat man weniger Probleme, wenn man schläft. Aber die Probleme sind da, für die, die nicht schlafen. Seien Sie dankbar also, wenn Sie nicht schlafen, dass Sie diese Probleme haben, dass einer da ist, der diese Probleme lösen kann. Das ist Punkt 1. Tun Sie einen kleinen Strich drunter. Jetzt kommt Punkt 2. Wir sind für Stress gebaut. Gott hat uns so gemacht, er sah, wie die Welt war und werden würde, und er hat uns so gemacht, dass wir fertig werden mit Stress. Er hat uns aber so gemacht, dass wir nicht dauergestresst werden können. Sie müssen gestresst werden. Sie müssen schwitzen. Wenn Sie nicht schwitzen, vor Stress sind Sie kein vollwertiger Mensch. Wir sind gebaut, im Schweiße unseres Angesichtes unser Brot zu essen. Und Schweiß kommt nicht nur von körperlicher Arbeit, sondern auch von psychischer Arbeit. Stimmt's oder stimmt's nicht? Und wir sind gebaut dafür, aber wir sind auch gebaut dafür, dass wir uns entstressen können. Wenn Sie so in dem Zustand sind wie Klein Johannes, und Sie sind gestresst und Sie sagen, aber hören Sie mal, Herr Professor, das ist sehr, sehr schön und wunderbar, aber wie komme ich raus? Dann sage ich, dass nur eine Methode gibt, sich zu entstressen, indem man jemanden hat, der bereit ist, ihren Stress mitzulösen. Und das ist Jesus. Er nahm alle meine Sünden, alle meine Sorgen. Sünden sind nicht immer Sorge. Und Sorgen sind nicht immer Sünde. Aber es ist gekommen, um alle beide zu tragen, genau wie Johannes Mutters getan hat. Und das ist die Substanz der Botschaft heute Abend. Haben Sie den Schritt getan? Sie wissen den Weg. Jesus ist näher, sagt Mohammed. Er sagt Allah eigentlich, aber er meint das, als das Atmen. Und man kann genauso ein Bild von der Persönlichkeit Jesu in der Herrlichkeit, wie er ist, im Herzen bekommen, wie damals die Jünger es getan haben, als er Mensch war. Und wenn das der Fall ist, und er mein Begleiter ist, dann sage ich, Herr Jesus, ich habe wirklich mein Bestes getan. Das dürfen Sie tun. Aber letzten Endes bist du die einzige Hoffnung. Wenn Sie so weit sind, ist Hoffnung. Und wenn Sie das nicht tun, ist keine. Denn nur der Kranke bedarf des Arztes. Aber jetzt muss ich Ihnen sagen, warum es lebensgefährlich ist, sich nur zu sorgen. Viele haben Freude daran, dass sie sich ständig Sorgen machen. Da hoffen sie, dass alle Leute sie bedauern. Nicht wahr? Die Klagetanten, die jeden Tag irgendwie einen neuen Schmerz hat, irgendwo. Irgendein Wehwehchen, nicht wahr? Und wenn sie noch zwei, drei jeden Tag findet, dann ist sie höchst glücklich. Nicht nur Frauen, sondern auch unser Geschlecht sind so. Warum darf man das nicht tun? Ich habe Ihnen gesagt, Sie dürfen das andere tun. Warum darf man nicht dabei bleiben, wie Sie sind? Wenn Sie sich stressen, schüttet die Nebenniere Adrenalin in die Blutbahn. Und da wird der Körper vorbereitet auf Kampf oder Flucht. Das nennt man in der Pharmakologie the fight or flight reaction. Kampf oder Flucht. Und um das zu tun, muss man alle Kräfte haben. Blutdruck wird erhöht, Herz schlägt fester, die Kapillaren werden verkleinert in den Organen, die nicht unbedingt notwendig sind. Die Muskeln bekommen genug Blut, das Herz schlägt fester, bekommt genug Blut und die Atmung steigert sich und man ist bereit zu kämpfen. Aber um das zu tun, braucht man im Augenblick keine Verdauung. Verdauung nimmt sehr viel Blut. Essen Sie oder esse ich? Und dann muss ich eine halbe Stunde mich hinlegen, weil ich habe nicht genug Blut für beides. Und dann muss ich einfach sagen, also gut, hier oben schaltest du aus und ich schnarche. 10 Minuten ist genug. Und mittlerweile geht das auf volle Touren und in einer halben Stunde fühle ich mich sehr wohl. Das ist gut, ich bin dann wieder frisch und kann Ihnen entgegenstehen an so einem Abend. Nun, wenn Sie gestresst sind, geht das Blut nicht in den Magen. Und da liegt alles herum im Magen, der nicht steril ist, halb verdaut. Und wenn Sie ein Hühnchen haben, das Sie ein bisschen vielleicht angegessen haben und es heiß bei 37 Grad herumliegen lassen, wissen Sie sehr schnell, weniger als einem Tag fängt der Brei an zu stinken. Entschuldigen Sie, Sie wissen das. Sie haben Kühlschränke jetzt, zum Glück, aber ehe man Kühlschränke hatte, war das Problem. Man musste zu viel essen, weil man es nicht lassen konnte. Aber wenn Sie gestresst sind, sind Sie mit mir? Wenn Sie gestresst sind, geht das vor sich im Magen, dass alles fault. Wenn alles fault, entschuldigen Sie, riecht der Atem nicht nach 4711. Und da werden Sie vergiftet. Und wenn Sie autointoxifiziert sind, bekommen Sie Kopfweh. Sie fühlen sich elend. Denn die ganze Geschichte ist, ich muss grob sein, wie die Kanalisation. Tut mir sehr leid. Und da fühlt man sich nicht wohl. Und sehr viele Leute haben es gemerkt. Ich sehe einen Expressbrief, einen Einschreibebrief kommen. Und ich sehe den Absender drauf. Und dieser Mann hat die Neigung, mir allerlei zu sagen, was vielleicht ein bisschen Wahrheit drin hat, aber das mir gar nicht schmeckt, was er sagt. Und wissen Sie, indem ich das sehe, ist mir übel. Haben Sie das erlebt? Ist dir regelrecht übel, wenn man es sieht. Wenn Sie Blut sehen, sehr vielen Leuten wird übel. Das kommt von dem Stress und von der Tatsache, dass da ausgeräumt werden muss. Und schon aus dem Grunde heraus muss man dafür sorgen, dass das Gewebe, das nicht genug Blut hat durch das Stresshormon, dass das wieder aufgeht, dass das Blut durchgespült wird. Sonst stirbt das Gewebe. Und wenn der Magen nicht wieder durchgespült wird vom Blut, geht die Vergiftung weiter. Und deshalb sind zwei Dinge nötig, um ein gesundes menschliches Leben zu führen. Erstens, dass Sie gestresst werden. Sie sind gebaut dafür. Wenn Sie nicht im Schweiße Ihres Angesichtes arbeiten, taugen Sie nichts. Sie haben nicht ein volles Leben. Wir sind gebaut dafür. Aber wenn Sie sich nicht entstressen können, nachdem es geschehen ist, sind Sie auch nur ein halber Mensch. Denn wir sind genauso gebaut, um sich zu entstressen. Und deshalb hat Jesus und die ganze Heilige Schrift es angeordnet, dass ein Mensch, ehe er in das Leben geht, am Morgen, ehe der Stress anfängt, dass er sich den Kopf neigt mit seiner Frau und mit den Kindern und das Leben in Jesu Hand legt für den ganzen Tag. Und wenn ich das getan habe, habe ich getan, was Johannes Mutter getan hat. Das entstresst mich. Und dann, kaum habe ich das getan und Gottes Wort gelesen und uns gefreut über den Gedanken des Tages in Gottes Wort, dann gehe ich an den Stress. Und da werde ich tüchtig gestresst. 20, 30, 40 Telefonanrufe, nicht wahr, und Briefe und Mahnungen, nicht wahr, und Rechnungen, all diese Dinge, die ich vergessen habe zu tun, die kommen und stressen mich. Und bis ich zum Mittag komme, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Elite von Zürich, bis Mittag kommt, fängt es an hier, habe ich genug, das ist wie ein Feuerball. Kennen Sie das? Oh, meine arme Frau, sie hat das. Da sage ich jetzt, Liebchen, es ist Zeit. Und wir setzen uns am Mittagstisch, den sie so schön gemacht hat. Und wir fehlen das noch einmal in Gottes Hand. Dann guckt sie rauf und sagt, ja, eigentlich sollen wir dankbar sein. Dank sei Gott, dass wir nicht in Beirut sind. Nicht wahr? Verstehen Sie das? Und dann ist man entlastet. Und wenn man entlastet hat, ein schönes Essen gehabt hat, dann darf man noch einmal dafür, hier zu sorgen, dass man wirklich entstresst ist. Und dann geht man in den Stress des Nachmittags. Tun Sie das. Dazu sind die Mahlzeiten da, wissen Sie. Wenn Sie nicht Gottes Wort lesen, an den Mahlzeiten, werden Sie nie Zeit finden, es zu tun. Haben Sie das entdeckt? Wenn Sie warten, bis Sie Zeit haben, Gottes Wort zu lesen, werden Sie sehr lange warten. Wenn Sie es aber bei jeder Mahlzeit tun, stressen und entstressen, das ist der Rhythmus des Lebens. Und dann führen Sie ein volles Leben. Und das ist die praktische Methode, das zu tun. Wir haben es praktiziert jetzt. Ja, 35 Jahre. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass Gott mir und uns diesen Rhythmus gezeigt hat, ganz früh am Anfang unserer Ehe. So sind unsere Kinder groß geworden und so sind wir mit den Kindern älter geworden. Und wir danken Gott, dass dieser Rhythmus uns innerlich Gesundheit, möge Gottes geben, auch körperlich gesund halten wird. Beide Methoden sind wichtig, um innerlich in der Seele und körperlich gesund zu bleiben. Nun, jetzt muss ich zu einem anderen Thema kommen. Tu den Strich drunter, das ist Punkt Nummer 3. Bedenken Sie, jetzt muss ich bedenken, dass Sie in Zürich das Wirtschaftswunder des Landes sind. Ich meine, die Zürcher sind bekannt in der ganzen Welt. Jetzt muss ich dementsprechend ein Wort sagen. Bedenken Sie, dass jeder hier in diesem Saal, jeder, ungefähr das Äquivalente hat von 70 Sklaven. 70 Sklaven. Ja, Sie haben recht gehört. Ich meine nicht menschliche Sklaven, ich sagte deshalb das Äquivalente. Sie haben Ihre Rolltreppen. Sie haben Ihre Waschmaschinen. Sie haben Ihre Spülmaschinen. Sie haben Ihre Telefone. Sie haben Ihre Radios. Sie haben Ihr Fernsehen. Was haben Sie nicht? Sie haben Ihre Zeitungen. Sie haben wunderbare Spitäler. Sie haben auch gute Ärzte. Sie haben gute Zahnärzte. Sie haben gute Apotheker. All diese Dinge haben Sie. Und mit denen meine ich die Sklaven, die Ihnen dienen. Der einzige Unterschied ist, dass Sklaven heute nicht umsonst arbeiten. Die müssen bezahlt werden, nicht wahr? Sie müssen arbeiten, sie haben ihre Busfahrer. Und sie müssen arbeiten, aber sie werden, und mit Recht, gut bezahlt. 70 Sklaven. Nun, um 70 Leute zu unterhalten, muss man allerlei verdienen. Nicht wahr? Sonst gibt's Defizit. Und ich weiß es nicht, die Familienväter hier werden wissen, wie schrecklich das ist. Wenn die Familie pleite macht, wenn sie mehr ausgeben, als sie eingenommen haben. Die Jugend hat das noch nicht erfahren, denn sie müssen noch nicht verdienen. Aber wie die verdienen, wissen, was ich meine. Nun, 70 Leute zu unterhalten, das braucht Zeit. Denn ich muss die Produktivität haben für 70. Nun, früher, als ich Kind war, hatten wir praktisch keine Autos. Und mein Vater war der Erste in der Kleinstadt, wo wir wohnten, der ein Telefon hatte. Und unsere Nummer war Chelsea 2. Also 2. War nur ein anderes Telefon da, im Dorf. Und wir waren die Ersten, die ein Radio hatten. Und das war ein Mollard mit, ich weiß es nicht, wie viel Röhren drin, aber es hatte sehr viel Röhren drin. Und wir hatten eine Antenne, beinahe eine halbe Meile lang, nicht wahr, um London zu bekommen. Nun, mein Vater hat 90 Stunden die Woche gearbeitet. Und er war kerngesund und lebte, bis er beinahe 95 Jahre alt war. Aber wissen Sie, er hatte ungefähr, sind Sie mit mir, das Äquivalente zu unterhalten von 30 Sklaven. Und um die 30 Sklaven zu unterhalten, braucht er 90 Stunden die Woche zu arbeiten. Und da waren Eingänge ungefähr das gleiche wie die Auslagen, die er zu machen hatte. Die 90 Stunden die Woche, da hat er gerade genug, um all seine Rechnungen für die Sachen, die wir damals hatten, zu bezahlen. Nun, was wir tun, ist Folgendes. Wir legen uns noch dazu Satelliten für besseres Fernsehen. Schon nichts dafür. Wunderbar. Aber es kostet Milliarden, besonders wenn 2 davon an einem Tag verloren gehen, nicht wahr? Kommt etwas teuer für Vater, der die Steuern bezahlen muss. Und wissen Sie, was wir tun? Ihr lieben Leute, und wir sind bei Trost, sagt man auf alle Fälle. Wir sagen, wir wollen kürzer arbeiten. Wir wollen 40 Stunden, 35 Stunden und wir wollen mehr Sklaven haben. Nun, letzten Endes macht man Defizit. Die Amerikaner dieses Jahr, obwohl Reagan es versprochen hatte, die Defizite zu reduzieren, der kommt auf 180 Billionen. Wer wird das je bezahlen? Nun, ich weiß es nicht, die Elite von Zürich. Sie haben alle Mr. McCorber gelesen in Dickens, nicht wahr? Sie kennen alle Dickens. Charles Dickens, der große Engländer, der die schönen Bücher Pickwick Papers und David Copperfield und all diese Leute schrieben. Wunderbar. Er hat beschrieben, diesen Mr. McCorber. Mr. McCorber war ein sehr biederer Mann, besonders mit Finanzen. Und er hat gesagt, wir müssen mal probieren, ob sie es können. Ich kann es besser Englisch sagen als Deutsch. Und er hat gesagt, er war ein Mann mit sehr hoher Stimme und immer ein bisschen deprimiert. Es gibt auch Männer von der Seite heute, nicht wahr? Aber er hat gesagt, Einkommen, Income, 20 Schillings, 1 Pound a week. Einkommen, 20 Schillinge, 1 Pfund die Woche. Auslagen, 21 Schilling die Woche. Ein Guinea, 21 Schilling. Resultat, Misere. Und da hat er gesagt, Einkommen, 20 Schilling die Woche. Auslagen, 19 Schilling 6 Pence die Woche. Resultat, unbeschreibliches Paradies. Man kommt durch, die Rechnung kann bezahlt werden und man ist glücklich. Die Spannung von Defizitleben ist nicht da. Nun, Sie müssen bedenken, dass wenn wir ständig mehr genießen, mehr Genuss haben, als wir produzieren, dass das den Menschen nicht entspricht. Ich bin gebaut, um das zu genießen, was ich arbeite, was ich erarbeite. Ich bin gebaut dafür. Ob ich Maler bin, Dichter oder was Sie wollen, spielt keine Rolle. Aber es ist ein ewiges Gesetz der Menschheit und ein ewiges Gesetz des Finanzwesens. Und ich wage das zu sagen in Zürich. Dass wenn ein Mensch ein Schmarotzer ist der Wirtschaft, nämlich, dass er mehr beansprucht, als er das Recht hat, kommt er in eine Malaise hinein. Er ist unglücklich. Es tut mir sehr leid. Wir sind so. Wir sind nur verkommene Menschen, gesellschaftlich verkommene Menschen, die sich ernähren lassen auf Kosten anderer, wenn sie selber mehr tun könnten, um sich selbst zu ernähren. Denken Sie nur nicht, dass das Problem auch der dritten Welt gelöst wird, indem sie mehr Geld hinschicken. Wir sind nicht groß geworden, dass man uns Geld gegeben hat. Sie sind glücklich geworden und sie sind ein lebensfähiges Volk geworden, weil sie die Jacke ausgezogen haben und gearbeitet haben. Und dann haben sie ein bisschen mehr produziert als die anderen. Dann können sie anderen helfen, wo Krankheit ist, wo es nötig ist. Aber sie überwinden diese finanziellen Gesetze nicht. Letzten Endes ist mehr Auslagen als Einnahmen, mehr Konsum als Produktivität die Methode, Spannung und Stress zu verursachen. Liebe Leute, unsere ganze Welt ist aufgebaut auf der Verleugnung dieses ewigen finanziellen Prinzips. Ich bin kein Finanzmann, aber ich habe ein kleines Buch geschrieben in letzter Zeit zu meinem Vergnügen, um zu helfen mit der Stressfrage. Und das ist dieses kleine Buch, gerade rausgekommen. Inflation der Diepe Maus. Da habe ich gezeigt, dass wenn man Defizite macht, wie hier der Fall ist, nicht nur wird der Mensch psychisch unglücklich, sondern die Währung selber das Defizit übernehmen muss. Und da gibt es dann Inflation, und die, die etwas haben, von denen wird abgeknöpft, was sie hatten, um denen zu geben, die mehr ausgeben, als sie haben. Das Resultat ist Chaos. Und das ist, was fehlt in der finanziellen Welt heute. Überlegen Sie das. Ich habe nicht Zeit mehr darauf einzugehen, aber sehr viel Not heute ist wirtschaftlich. Sehr viel Not, besonders in Familien. Man kommt einfach nicht durch. Lesen Sie das zu Ihrem Heil dort. Jetzt muss ich Lohnstrich und die Rechnung tun und zurückgehen auf die Physiologie von gestern. Sie kennen das, ich habe es gezeigt im Fernsehen. Es kommt der letzte Punkt für heute Abend hier über Stress. Sehen Sie, da haben wir das Nervensystem, das uns durch die fünf Sinne die Impulse hineinliefert, damit wir die Probleme, wie die Probleme von Johannes, lösen können, und zwar damit wir den Computer hier speisen. Nun, ich will Ihnen zeigen, was das kostet an Stress, Ihren Computer zu speisen. Wir fangen mit dem Auge an. Die Photonen von den Lampen, die fallen auf ihre edlen Stirnen und die werden reflektiert durch die Linsen in meinen Augen und durch meine Brille. Und da bekomme ich ein optisches, photonisches Bild dessen, was sie sind. Ich bekomme eine Reflexion, ein Image der Wirklichkeit durch optische Mittel. Okay? Also Photonen. Die Photonen, die fallen auf die Stäbchen und Zäpfchen im Auge an der Netzhaut. Und wo die Photonen fallen, da wird ein Elektron gebildet. Und diese Elektronen, die in einem optischen Bild sind, zuerst werden dann in ein elektronisches Gebilde umgewandelt. Und da strömen die Elektronen hinauf in den Nerven. Und dann werden sie hier unter dem Gehirn entkodiert. Okay? Und wenn sie entkodiert worden sind, genau wie ein Fernsehapparat funktioniert, prinzipiell. Wenn sie dann entkodiert worden sind, leuchtet das Bild auf von ihren edlen Stirnen in Photonen, leuchtet es auf einer Mattscheibe. Mattscheibe, das ist so ein Denkmodell, nicht wahr? Ich würde nicht wagen zu sagen, sie hätten eine Mattscheibe drin, nicht wahr? Aber leuchtet es auf in ihrem Gehirn. Wir kennen den Mechanismus. Wir wissen, wie das funktioniert prinzipiell. Nur wissen wir nicht, wie wir das wahrnehmen. Wir wissen, dass diese Mattscheibe das Bild von Ihnen elektronisch aufleuchten lässt, was ich mit Photonen durch die Augen sehe. Wer davor sitzt, vor diesem Fernsehgerät, der Affe, der davor sitzt, der bin ich, nicht wahr? Und ich sehe, das weiß kein Wissenschaftler wie, was das Auge dort aufleuchten lässt. Aber Sie müssen bedenken, das bedeutet Millionen von Impulsen elektronischer Art pro Minute. Millionen. Also sehr viel Verkehr ist drauf. Passen Sie auf, das System ist das System des Fernsehers. Nun kommen wir zu den Ohren. Auf die Trommelfelle fallen die Druckwellen. Und die Druckwellen, wenn Sie das Trommelfell ein- und ausdrücken, die Nerven hinter dem Trommelfell, die wandeln die Druckwellen in Elektronik um. Und das, was ich mit Druckwellen höre in der Luft, wird hier umgewandelt, geht in den Nerv hinauf, wird umgewandelt in den Decoder und dem Gehirn. Und sind Sie mit mir jetzt? Da leuchtet auf der Mattscheibe ein elektronisches Bild der Druckwellen in der Luft, die ich gehört habe. Also da haben wir einen doppelten Fernseher. Es gibt ein Bild, immer elektronisch, dessen, was ich draußen in der Realität sehe. Also fabelhaft ist das. Sie wissen, dass die Delfine, sie haben auf dem Kopf eine Melone, also ein ganz großes Organ hier auf dem Kopf. Und auf diesem Kopf, in der Melone, sind Schichten von Linolensäuren, von ungesättigten Fettsäuren. Und wenn durch die Ohren der Delfine die Elektronik durchkommt, wird das konzentriert, dass der Delfin mit den Ohren sieht. Und der Delfin jagt die Fische, die er fressen will, indem er mit den Ohren sieht. Ein ganz klares Bild. Sie wissen, Sie können das auch ein wenig tun. wenn Sie im Dunkeln sind und ganz dunkel und gegen eine Wand laufen, dann können Sie hören durch das Echo, wo Sie sind, dass eine Wand kommt, nicht wahr, eine Mauer kommt. Wenn Sie einigermaßen gescheit sind, können Sie das entwickeln. Blinde Leute entwickeln das sehr stark. Und da sehen Sie auf primitive Art und Weise mit den Ohren. Okay, gehen wir schnell zu der Nase. Die Nase empfängt, mein Seidelbast von gestern. Mein Flieder von gestern. Und wie die Moleküle auf das olfaktorische System kommen, werden diese Moleküle, ihre Impulse, umgewandelt in Elektronik. Und siehe da, ich bekomme auf meiner Mattscheibe ein Bild von einem Parfum. Ich könnte Ihnen nicht beschreiben, wie das ist, aber ich kann Ihnen genau sagen, nein, ich kann es nicht. Ich könnte Ihnen sagen, wenn Sie wissen, wie Seidelbast riecht, wie es ist, und Sie würden sagen, ehrlich, da hat was Gutes erfahren. Aber wenn Sie es nicht erfahren haben, kann ich es nicht vermitteln. Da müssen Sie die gleiche Erfahrung haben. So ist mein Fernsehgerät ein dreifaches Fernsehgerät. Dreierlei Arten von Bildern habe ich. Augen, Ohren und Nase. Jetzt komme ich zum Mund. Schwierig. Der Mund ist wie eine Schnitzel oder Erdbeeren und Rahmen. Und das geht durch die Akzeptoren und Rezeptoren unter der Zunge und am Gaumen. Werden umgewandelt in Elektronik. Und siehe, hier oben weiß ich ganz genau, wie Wiener Schnitzel schmecken. Leuchtet mir das Wasser im Mund zusammen. Jetzt. Weil ich das genau weiß. Und da habe ich dann also vom Mund her ein vierfaches Televisionbild. Okay? Vierfaches Televisionbild. Ich muss das fertig machen. Das fünfte ist, dass die allgemeine Wahrnehmung mit dem Tastgefühl arbeitet. Und ich weiß, auch wenn die Augen zu sind und wenn ich die Ohren zu habe, wie ich stehe. Ihr habt ein klares Bild, wie ich im Raum da stehe. Und da habe ich also das fünfte Televisionbild da, von Raum und Zeit, durch das taktile Gefühl. Und Sie können sich denken, dass das wirklich, um bei 37 Grad zu funktionieren mit Hilfe von Rösti, dass das wirklich ein Meisterstück der Technik ist. Verstehen Sie das? Und wenn Sie bedenken, dass all dieses System verdrahtet wurde von einer Blaupause, von einer Vorschrift auf einem Spermium, so groß wie eine Nadelspitze, und auf einem Ei, so groß wie ein Nadelkopf. All diese Verdrahtung war algorithmisch drauf. Wenn Sie mir sagen wollen, mein lieber Professor, dass das durch Zufall geschah, da sage ich, es tut mir sehr leid. Dafür weiß ich zu viel von Maschinen. Dass Maschinenprogrammierung dieser Art, um sie zu bauen, muss man Zufall ausschalten und Intelligenz injizieren und mich nicht berufen auf Zufall. Um so eine Maschine zu bauen, muss ich Zufall ausschalten. Und da stehen Sie da in Ihren Universitäten, unterstützt von Ihren Steuergeldern, und bringen den jungen Leuten bei, dass ein solches System, ein darwinistisches System von morgen an, durch Zufall entsteht. Es ist Schizophrenie. Das geht nicht. Das ist absolut klar. Aber jetzt komme ich zu meinem Punkt. Haben Sie, das darf ich nicht vergessen, vor lauter Wissenschaft, wissen Sie, wenn Sie in der Eisenbahn sitzen, von der Eisenbahn aus die schönen Alpen sehen, wo wir sagen, Sie fahren nach Italien, haben Sie festgestellt, dass wenn Sie 4-5 Stunden nur geguckt haben, dass Sie müde werden? Wenn Sie so schöne Musik hören, wie wir heute Abend gehört haben, schon nach einer Stunde, 2 Stunden von der schönsten Musik, mögen Sie nicht mehr. Sie sind müde. Warum? So eine Leistung kostet Energie. Selbstverständlich sind Sie müde. Wenn Sie Mozart gehört haben, oder Johann Sebastian oder Christian Bach, eine Zeit lang stressen Sie sich, mit einem solchen System. Und dann müssen Sie sich entstressen. Da müssen Sie, wenn Sie reden, müssen Sie schweigen. Wenn Sie viel reden, müssen Sie sogar viel schweigen. Stressen und entstressen sind absolut notwendig. Nun haben Sie das ganz klar im Kopf. Denn jetzt mache ich den letzten Punkt mit Ihnen, der so sehr, sehr wichtig ist. Alle diese Sinne, die sind hedonistisch und sie sind utilitaristisch. Wenn ich das nicht sage, wird ein Wissenschaftler sagen, höre nicht auf ihn, der spricht populär. Aber ich muss so reden, dass Sie verstehen. Hedonistisch heißt, dass es Ihnen Freude macht. Utilitaristisch ist, dass es nützlich ist. Und das Auge ist hedonistisch, macht mir Freude. Wenn ich alte Menschen, Jungfrau, an einem klaren Abend sehen, Abendglühen, Alpenglühen, wunderbar. Ist es nicht schön? Finden Sie nicht? Tut mir gut. In Chicago hatte ich das nicht. Und das Ergebnis war es, dass wir am Samstagnachmittag Schweizer Kalender angucken mussten. Nicht wahr? Verstehen Sie? Das Auge hat das Bedürfnis. Geht Ihnen nicht so? Und wenn ich nur Verkehr gehört habe den ganzen Tag, die dümmste Beschäftigung der Welt ist Autobahnfahren, nicht wahr? Und das hat man den ganzen Tag, nur den Lärm von Straßenlärm, Motorlärm den ganzen Tag. Wenn ich nach Hause komme, sage ich zu meiner geliebten Frau, jetzt spielst du mir was Schönes vor. Das Utilitaristische vom Ohr, dass ich in andere Autos nicht hineinfahre, ich höre sie nicht, wahr, ist sehr wichtig. Aber zur gleichen Zeit ist das Ohr hedonistisch. Macht mir kolossal viel Freude. Und ich sage Ihnen, gucken Sie mich genau an, dass mein Gaumen utilitaristisch ist. Sehen Sie, ich gedeihe. Es ist utilitaristisch, nicht wahr? Aber sage ich Ihnen noch was dazu? Es ist hedonistisch noch dazu. Ich freue mich dabei, dass ich gedeihe. Geht es Ihnen nicht so? Hab heute Mittag ein ausgezeichnetes Mittagessen. Jemand hat mich lieb eingeladen gehabt. Und man kommt ja strahlend mal. Nun, Sie dürfen nicht denken, dass ich ein Fresser und ein Seifer bin, nicht wahr? Aber ich freue mich doch dran. Und ich glaube, dass es gesund natürlich ist. Geht es Ihnen auch so? Nun, ihr lieben Freunde, jetzt kommt das dicke Ende. Hören Sie mal zu. Ich habe Ihnen gesagt gestern Abend, dass die NASA-Leute und die Pharmakologen heute, die wissen, dass wenn man die 5 Sinne ausschaltet, einen Sinnesentzug macht, ist das auch Entstressen und tut uns gut, dass wir uns entstressen und uns ein wenig zurückziehen in unser Kämmerlein gehen. Entsinnen Sie sich noch. Aber wenn das getan wird, wissen Sie, dann schaltet sich die außersinnliche Wahrnehmung an. Und in der Stille erfahre ich das liebe, leise Seiseln, die stille Stimme Gottes. Und wissen Sie, was ich Ihnen sage? Dass ein Mensch, der nicht weiß, wie hedonistisch das ist, sich zu entstressen, in die Stille zu gehen mit Jesus, in das Kämmerlein mit ihm, nicht in das dunkle Vakuum hineingucken, wie viele ostische Religionen, das meine ich nicht. Die Stille ist gut, aber nicht die Stille ins Nichts, sondern die Stille in die Person Jesu hinein. Soll ich Ihnen was sagen? Der Mann, der das nicht weiß, ist wie der arme Mensch, der nicht weiß, wie Wiener Schnitzel schmecken und wie Erdbeeren und Rahm schmecken. Ist einfach nicht weiß. Der ist eine Person, der, wie die Franzosen sagen, dépourvu. Er ist einfach. Man hat ihn um etwas betrogen. Und so ist es in unserer heutigen Welt, auch in der Stadt Zürich. Das Schönste ist, wenn man das voll genießt und stresst. Es ist utilitaristisch, hedonistisch. Aber auch dann, wenn man das ausschaltet, die Ruhe tut einem gut, das Entstressen tut einem gut.
Und dann fängt das andere System an. Und man sieht den Schönsten unter 10.000. Jesus. Wenn Sie das nicht erleben, liebe Freunde, sind Sie nur halber Mensch. Und ich sage das nicht hart. Wir sind gebaut dafür, denn Gott hat uns gebaut mit der Ewigkeit im Herzen. Das ist, was es bedeutet. Hier haben Sie die Ewigkeit, der ewige Sohn Gottes, Jesus, das Ebenbild Gottes. In ihm ist die ganze Fülle der Weisheit, leibhaftig. Und ich darf ihn nicht nur genießen. Der schottische Katechismus sagt das. Was ist der Zweck des Lebens? Da muss der Schüler antworten, Gott zu kennen und mich seiner zu freuen, alle meine Lebtage. Das habe ich nie vergessen. Wenn Sie das nicht tun, wenn Sie meinen, das Christentum darin besteht, dass Sie ein frommes Gesicht machen, dann täuschen Sie sich aber gründlich. Es ist da, denn in mir ist Freude die Fülle. Okay? Hedonistisch. Ich bin für einen Gott der Freude, aber ist ein Gott der Vergebung. Denn ich bin sündhaft. Ich kann mich nicht freuen in meinem Dreck. Aber wenn Jesus mich reinigt, dann freue ich mich wie die Mastkälber. Ich freue mich. Das ist das Wesen des Christentums. Wenn Sie das nicht getan haben, liebe Freunde, bedenken Sie, es ist eine große Beleidigung, eine Person zu ignorieren. Wenn Sie bewusst Jesus ignorieren, bedenken Sie, was das bedeutet. Er ist die wichtigste Person, er ist der Schöpfer selber. In ihm wohnt die ganze Fülle der Weisheit Gottes leibhaftig. Wenn Sie das tun, nur weil Sie nie den Schritt gemacht haben und dann jeden Tag den Schritt machen, dann sind Sie eine Person, die nur lebt. Das ist das Erste von dieser zweiten Frage. Das Zweite ist, dass es utilitaristisch sind. Wissen Sie was? Ein Mensch kann ohne Freude nicht sein. Denn wir sind gebaut dafür. Wir sind gebaut für Schweiß und Arbeit, dass wir etwas erreichen. Dafür sind wir gebaut. Aber wir sind auch gebaut, uns einfach zu freuen. Und wenn ich mich freuen kann, das ist auch sehr utilitaristisch für meinen Leib. Sehen Sie, ich gedeihe. Tut mir leid, ich kann es nicht leugnen. Jesus ist mit uns. Durch die Vergebung der Sünden und durch die Erneuerung des Geistes habe ich ihn. Und das ist doch wunderbar. Das will ich Ihnen geben. Das ist die Methode, womit wir unsere Lebensberechtigung erfüllen. Stress, gefolgt von Entstressung. Tun Sie das. Tun Sie es nicht nur in dem Vakuum Ihres Herzens. Tun Sie es angesichts des Sohnes Gottes in Ihrem Herzen vom Wort Gottes, das Sie gelesen haben. Und wenn wir das tun, dann, liebe Freunde, dann ist das erfüllt, was wir brauchen für dieses Leben. Das ist die Bedeutung des Stresses, dass ich das Glück der Entstressung erfahre. Und die Bedeutung der Entstressung ist just das Glück des Stresses auch erfahren. Und dann ist alles lauter Glück. Viele Leute meinen, dass man dadurch leben kann, wie man im Wohlstand lebt. Die sagen, take it easy. Kennen Sie das? Nehmen Sie es doch ruhig. So ist das nicht. Nehmen Sie es ernst. Und wenn Sie es ernst genommen haben, mit dem Heiland, in der Vergebung der Sünden, dann werden Sie das Interview mit dem Vater haben. Und Jesus hat uns versprochen, uns umzuwandeln in seine Ebenbildlichkeit. Das ist, was ich Ihnen wünsche, dass Sie den Schritt übermorgen tun. Heute. Vielen herzlichen Dank. Ich bin froh, ich weiß, dass Sie nicht schlafen. Ich hatte oft Bedenken, aber das ist sehr wichtig. Und dass Sie diesen Schritt, ich lade Sie ein zu einem Hochzeitsfest, aber das Hochzeitsfest muss vorbereitet sein. Da haben Sie den Stress und dann die Entstressung. Tun Sie das heute. Und dann können wir wagen, morgen auf das Thema einzugehen. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass du uns ein Fest vorbereitet hast. Aber dass es dein Blut und Schweiß am Kreuz gekostet hat, um uns dieses Fest zu finanzieren. Ich danke dir, dass alle guten Gaben von dir kommen. Auch diese Gaben, wovon wir gesprochen haben. Bring uns bitte wieder in Staunen, wie du uns gebaut hast, dass wir dich und diese Dinge genießen dürfen. Und gib uns dankbare Herzen, wie wir das tun. Und lass niemand den Weg in diesem Saal heute Abend verpassen oder versäumen. Wir danken dir sehr herzlich dafür. Amen.